Herzlich willkommen zum Vogel-Podcast mit eurem Vologen Paul. Geschichten aus der Natur des Hohen Flemings von den Botschaftern der Wildnis, dem gefiederten Volk. Anregungen, Inspirationen und Wissenswertes über die kleinen und großen Wunder direkt vor unserer Haustür. Viel Spaß beim Hören und selber entdecken. Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Vogel-Podcast mit eurem Vologen Paul, Folge 51. Und die, ich habe gerade geschaut, die letzte Folge ist ja schon fast 4 Wochen her wieder. Die Zeit verrinnt gerade sehr schnell. Und wenn wir auf die Vogelwelt schauen, draußen sind die letzten Vögel mit ihren Bruten beschäftigt. Die meisten sind schon durch, es sind so die Spätankommer, die jetzt noch mit vielleicht der zweiten Brut oder mit ihrer dritten Brut teilweise auch beschäftigt sind. Und bei uns sind es vor allem die Schwalben, die immer noch Jungvögel füttern, die aber allerdings alle schon flügge sind. Jeden Tag werden verschiedenste Flugversuche und eine riesen Flugshow auf unserem Hof veranstaltet. Es ist toll anzusehen, vor allem auch zu bemerken, wie unterschiedlich Katze und Hund angezeigt werden. Und dieses Jahr ist echt für mich so ein Schwalbenjahr. Aber es gibt hier eine so eine Ecke bei uns auf dem Hof, wo ich seit ja vielleicht 10 Tagen oder so immer wieder so Warnrufe höre. So bäh, 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 bäh. Und da ich in diesem Jahr so Schwierigkeiten habe mit Dorngrasmücke und Neuntöter, hätte ich hingehen müssen, Zeit investieren, mich hinsetzen, um das rauszubekommen, wer das ist. Also jedes Mal, wenn ich da vorbeigehe, höre ich diese Warnrufe zu unterschiedlichen Tageszeiten. Und bin mir ziemlich sicher, dass es so klein lokal ist, dass das kein Alarm ist, sondern mit Jungvögeln zu tun hat. Und kann mir diese Frage im Kopf nicht beantworten. Und gerade jetzt, kurz vor dem Podcast, kurz vor dieser Aufnahme, jetzt bin ich runtergegangen und habe sie gesehen, die Neuntöterjungen. Und auch an einem anderen Ort. Das heißt, sie sind jetzt schon unterwegs und fliegen und sind flügge, werden aber immer noch gefüttert, sind noch nah bei den Elterntieren. Und so eins der letzten Brutpaare bei uns auf dem Hof. Und das läutet wiederum so den nächsten Schritt ein. Wir befinden uns gerade so voll im Übergang. Die frühen Morgenstunden riechen schon nach Herbst. Jetzt heute ist ein grauer Tag mit Regen und Wind, der sich schon sehr herbstlich anfühlt, obwohl wir noch mitten im August sind. Und sobald die Sonne draußen ist und der Wind aufhört, wirkt es noch alles sehr sommerlich. Die Wiese summt und ist voller Heuschrecken. Hummeln sind unterwegs und Bienen und Libellen. Und es fühlt sich noch an wie voll im Sommer drin. Heute, ich möchte gerne 2 Geschichten teilen heute. Und durch diese beiden Geschichten zu meinem Fazit kommen und zu meiner Aufforderung am Ende des Podcasts. Und die eine Geschichte ist, ja, ich würde mal sagen, es ist Weiterstrickung eines roten Fadens, der sich schon hier auf dem Platz seit vielen Jahren abspielt. Wie alle treuen Podcast-Hörer und Hörerinnen wahrscheinlich schon mitbekommen haben, beschäftigt der Wolf uns sehr hier auf dem Platz. Und wir finden immer wieder Trittsiegel oder Spuren oder Zeichen der Wölfe auch direkt auf unserem Platz, wie sie sich hier über den Platz bewegen. Und die Heimlichkeit ist klar, dass sie sich, während wir hier unterwegs sind oder Leute auf den Wildnisplätzen im Seminar sind, dass die Wölfe sich da nicht so leicht sehen lassen. Und daher habe ich schon seit vielen Jahren immer wieder an markanten Punkten, wo wir gehäuft oder sagen wir wiederkehrend Fährten entdecken, immer wieder Kameras hingehangen. Da ich im Monitoring hier beschäftigt bin in der Gegend und um das mit zu unterstützen, ist es mir schon häufiger gelungen, Fotos von Wölfen zu machen an so Hotspots. Aber es ist bisher noch nie gelungen, mal ein Foto eines Wolfes zu schießen auf meinem Platz. Macht jetzt keinen großen Unterschied, ist eher so ein Ego-Ding, so ein, ach, auf meinem Platz, ja, so. Und der Running Gag dahinter ist, dass wir schon Wölfe gehabt haben, deren Fährte direkt auf die Kamera zuführte und sie dann kurz vor der Ablichtung sozusagen einen kleinen Schlenker gemacht haben und hinter der Kamera langgelaufen sind, dementsprechend nicht drauf waren. Also drehe ich die Kamera um und eine Woche oder 2 Wochen später tauchen wieder Fährten auf und diesmal nehmen sie die andere Route, laufen also wieder auf der anderen Seite hinter der Kamera rum. Und von solchen Geschichten gibt es sehr viele. Es gab sogar mal eine Situation, wo eindeutig Fährten genau vor der Kamera zu sehen waren. Und ich kontrolliere die Karte, da ist nichts drauf, wundere mich und stelle fest, dass die Batterien alle gewesen sind in der Kamera. Also solche Geschichten ziehen sich hier durch und ja, inzwischen habe ich eigentlich schon die Hoffnung aufgegeben. Und in diesem Jahr haben wir eine neue Trackingbox angelegt und dazu so einen Zwangswechsel erstellt in Form einer Hecke. Auf der einen Seite ist ein Zaun, auf der anderen Seite ist so eine kleine Benjes-Hecke, also eine Aufstapelung von Totholz für die Vogelwelt und die Insektenwelt hier auf dem Platz. Und die lässt so einen kleinen Durchgang zwischen Zaun und Hecke. Und dahinter haben wir eine Sandbox angelegt, um die Trittsiegel und Gangarten der Tiere zu lernen, die dann dort durchziehen. Und haben aus diesem Grund da auch eine Kamera hingehangen mit Blick aufs Feld. Und irgendwann, ich weiß gar nicht mehr genau, was der Grund war, haben wir die Kamera dann umgedreht und dann auf die Trackingbox gerichtet. Und da ich manchmal technikfaul bin, aus irgendwelchen Gründen, habe ich genau diese Kamera, diese SD-Karte nicht kontrolliert, mir nicht genau genug angeschaut oder was auch immer. Lange Rede, kurzer Sinn. Vor 3 Tagen, auf 4 Tagen, was jetzt schon, sitze ich mit meiner großen Tochter Mathilda abends am Rechner und wir wollen eine Fotofalle aufhängen, eine Kamera. Und um das zu tun, haben wir diese Gelegenheit genutzt und alle alten SD-Karten mal kontrolliert und durchgeschaut. Und da stoße ich auf diese SD-Karte und gleich als erstes poppen Fotos auf, die mich sehr erstaunen lassen. Und siehe da, da ist ein Wolf auf der Kamera, der bei der ersten Aufnahme direkt an der Box vorbeiläuft, also mit keinen Spuren in der Box drin. Und dann taucht er 2 Minuten später noch einmal auf und steht direkt vor der Kamera, guckt in die Kamera, hat die wahrscheinlich bemerkt. Morgens um 5 war das, am 23. Juli, Juni, Juno, kurz vor den Sommerferien. Und dann gibt es noch eine letzte Sequenz, ein schönes Foto, wo er neugierig oder angespannt aufs Feld schaut und dann sich plötzlich mit ruckartig umdreht und man sieht bloß noch so einen Schatten, der davon rennt. Irgendwas hat ihn da erschrocken oder seine Neugier erweckt. Auf jeden Fall sehr schnell auch wieder zurück auf unser Gelände gelaufen. Und es ist so faszinierend, da plötzlich ist der Durchbruch und es hat uns total gefreut. Wir waren aus allen Wolken und ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Jetzt 8 Wochen später entdecken wir das erst. Wenn ich das jetzt den Leuten erzähle, denken sie, hat er irgendwie Langeweile, will er sein Sommerloch stopfen, was es so gar nicht gibt. Hier bei uns jedenfalls nicht auf dem Platz. Also wir mussten sehr schmunzeln und haben natürlich gleich nachgeschaut, wo war ich denn eigentlich? Warum haben wir die Trittsiegel nicht gesehen im Sand? Und dann musste ich feststellen, dass ich einen Tag vorher abgereist bin, um ein Seminar zu begleiten bei meinem Freund Tim in Rostock, als ich gar nicht auf dem Platz war. Und musste einfach nur schmunzeln. Die Geschichte ist also nicht zu Ende, weil der Clou ist natürlich, ein Foto von einem Wolf zu haben, sprich einen eindeutigen Beweis, auch genau zu sehen, wie das Tier aussieht und dann sich die Trittsiegel zu betrachten und nicht nur die Trittsiegel zu schauen, nur in Anführungsstrichen, und sich das Bild darüber von dem Verursacher oder der Verursacherin dann sich immer zu imaginieren, also sich vorzustellen, sondern dort genau zu sehen. Es war ja auch noch ein Farbfoto, wie die Zeichnungen sind des Wolfes und wie der genau aussieht. Und wenn ich Glück hätte, dann auch ein bewegtes Bild drauf, sprich ein kleines Video. Also das war auf jeden Fall ein absolutes Highlight, so nach den Sommerferien mit einer 8 Wochen Verzögerung mitzubekommen. Ja, es sind nicht nur Fährten, wo ja immer noch ein kleines Fensterchen offen bleibt. Ah, ist es nicht vielleicht doch ein Hund? Obwohl die Indizien ziemlich eindeutig für Wolf sprechen, trotzdem bleibt diese eine Ungewissheit und bei so einem Foto, da bleiben nicht viele Möglichkeiten. Die Merkmale sind sehr eindeutig, dass es sich da um einen Wolf handelt. Ja, das war die eine Geschichte und ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht, ob wir das irgendwann nochmal knacken, diese Challenge, eine Aufnahme von einem Wolf zu haben und die frischen Trittsiegel davor haben, sie zu studieren. Und die zweite Geschichte, die ist jüngst passiert am letzten Wochenende. Wir hatten ein Seminar bei uns auf dem Zinken, auf unserem Wildnisplatz, und haben auf dem Weg was Phänomenales entdeckt, was ich vorher so noch nie gesehen hatte. Und zwar eine außergewöhnlich große Hummel. Also wenn ihr die Holzbiene kennt, die wirkt ja schon richtig gigantisch und groß. Eine sehr dunkle, wärmeliebende Biene, die hummelartig aussieht, sehr groß und dick. Und ähnlich war die, nur noch etwas länger und schlanker, hatte einen fast bronzefarbenes Hinterteil und ein sehr dunkles Vorderteil, schwarz, und war vielleicht, ja, ich kann es jetzt nur schätzen, so 3 Zentimeter lang. Und hinten an der großen Hummel klebte eine kleine, hat sich hinten festgeklammert und war genauso gefärbt. Und die Frage, die sich dann aufstellte, war natürlich erstmal so spaßeshalber, ah, kämpfen die groß gegen klein, Goliath gegen, ja, gegen wen eigentlich? Aber die meisten von euch werden die Geschichte kennen. Jedenfalls war dann ziemlich eindeutig klar, hier handelt es sich um Männchen und Weibchen. Wie das oft so ist in der Insektenwelt, sind die Weibchen viel größer. Und die Männchen müssen sich auch oft vorsehen, nicht gefressen zu werden von den Weibchen dann am Ende oder sterben ziemlich schnell nach der Paarung. Und so haben wir dieses Schauspiel beobachtet und hatten Zeit auch, da eine Aufnahme von zu machen. Und dann kam eine Teilnehmerin und sah uns da auf dem Weg hocken und fragte, was ist da? Und hat natürlich dann sofort entdeckt, worum es geht, und war genauso fasziniert wie wir. Hockte sich dann hin und zog ihr Telefon und holte eins dieser Bestimmungs-Apps, über die ich ja oft so abläster, wo man eine Vogelstimme zum Beispiel aufnimmt und dann wird diese Aufnahme in eine Datenbank gespeist, verglichen mit denen, und dann bekommt man verschiedene Möglichkeiten, wer der Sänger sein kann. Und das gibt es mit Pflanzen und das gibt es natürlich auch mit Insekten. Und das Ergebnis, nachdem der ziemlich lange gearbeitet hat, weil wir schlechtes Internet haben bei uns auf dem Platz, spuckte folgenden Namen aus, und zwar Steinhummel. Und ich hatte dieses Wort Steinhummel noch nie gehört. Ja. Ich kenne Feldhummel, Erdhummel, so ein paar Hummelarten sind mir schon geläufig, aber Steinhummel war mir völlig unbekannt. Beim Nachschauen war ich dann erstaunt darüber, weil das war der Insekt des Jahres 2005 und wird als sehr häufige Hummel beschrieben, staatenbildend mit bis zu 100, 200, 300 Individuen pro Staat, und sah sehr ähnlich aus im Buch. Aber die Größenverhältnisse haben nicht gepasst. Also das Größenverhältnis von Männchen zu Weibchen, sprich von Drohne zur Königin, war nicht so groß unterschiedlich, wie wir das da draußen im Feld gesehen haben, ohne dort zu messen. Aber es war eindeutig. Und dann blätter ich meine Bücher durch und dann musste verschiedene Bücher in die Hand nehmen, um ein Bild zu entdecken, wo ich eine andere Hummelart sah. Da stand nur der lateinische Name, also musste dann nochmal wieder im Internet gucken, ah, gibt es vielleicht auch einen deutschen Namen dazu, und ich stieß auf den Namen Felsenkuckuckshummel. Und die Felsenkuckuckshummel nun wiederum gehört zu den Schmarotzerhummeln. Das bedeutet, sie ist solitär, also eine Einzelgängerin. Nur die Königin lässt sich begatten von ihrem Männchen, das dann kurz nach der Paarung stirbt, und fliegt dann zu einem Bau der Steinhummel. Deswegen hat das App auch falsch einsortiert, und warum es nur eine Möglichkeit gegeben hat, ausgespuckt hat nachher als Ergebnis, das weiß ich nicht genau. Jedenfalls ist es angepasst an die Steinhummel, also imitiert die Steinhummel, fliegt zu deren Bau, fliegt dort rein unter einem Steinhaufen, wartet so lange, bis es den Geruch angenommen hat, des Staates, kriecht dann durch bis zur Königin, tötet die Königin und legt dann ihre Eier in die Waben, um sie von den Arbeiterin der Steinhummel dann aufziehen zu lassen. Ein sehr faszinierender Vorgang, was dann im Umkehrschluss wieder bedeutet, hier muss es ja auch dann dementsprechend irgendwo Steinhummeln geben, sonst gäbe es diese Felsenkuckuckshummel nicht. Und ich werde auf jeden Fall in nächster Zeit nochmal genauer nach diesen Hummeln Ausschau halten, weil die mir vorher, wie gesagt, noch nie aufgefallen und begegnet sind. Aber faszinierend fand ich daran, dass einerseits ohne dieses App auf der einen Seite wäre ich nicht so schnell zur Lösung gekommen, denn ich hatte ja so konkret eine Idee, wo ich nachschauen könnte, nämlich unter Steinhummel. Bin dann darauf gestolpert, nicht nur beim Bild hängen geblieben, sondern auch Texte gelesen und Maße mir angeschaut. Da passt irgendetwas nicht, um dann weiterzuschauen in die gleiche Richtung und dann zu dieser Lösung gekommen zu sein, die sich sehr stimmig anfühlt, weil die Größenangaben exakt passen. Und auch dieses Verhalten, da waren, wie gesagt, nur diese beiden Hummeln da am Machen. Und Ja, es war für mich so eine schöne Lehre, ja, dass diese technischen Hilfsmittel oder auch unsere Bücher, aber vor allem auch diese Apps, Stützen sind und meist eine Ressource nicht ausreicht, um wirklich genau zu sein. Und das Gleiche bei Insekten gilt natürlich auch bei Vögeln oder Trittsiegeln, Pflanzen, Baumbestimmungen, alles Mögliche, was wir genauer wissen wollen, um dann mit dem Namen zu recherchieren und und mehr zu erfahren von Menschen, die sich damit intensiv beschäftigt haben, ja, die voll abgetaucht sind in das Leben der Felsenkuckuckshummel und das erforscht haben. Also da können wir dann ganz schnell davon profitieren, ohne selber stundenlang draußen zu liegen und mit diesen Fragen jahrelang zu gehen. Bei bestimmten Sachen funktioniert es gut. Und mir hat das wieder mal gezeigt, wie wichtig es ist, einfach genau hinzuschauen und dran zu bleiben. Und nicht gleich beim ersten Namen oder bei der ersten Antwort hängen zu bleiben, sondern sich einfach stetig daran zu erinnern, dass unser Hirn so gestrickt ist, dass es liebt, schnelle und einfache Antworten zu bekommen und gleichzeitig aber die Fähigkeit hat, weiter zu gucken, weiter zu forschen und diesen Forschergeist, ja, den zu fördern, um mehr Vielfalt und mehr Artenreichtum zu entdecken oder auch zum Beispiel seltene Arten zu entdecken. Oder erstmal überhaupt zu erfahren, was ist eigentlich selten und was ist häufig oder was ist gewöhnlich und was ist ungewöhnlich. Und das Ungewöhnliche für mich dieser Art jetzt, dieser Felsenkuckuckshummel, war, dass die Hauptflugzeit beschrieben wird von Mitte April bis Mitte Juni. Das ist nun wiederum viel zu lange her, als noch sozusagen ein bisschen drüber zu sein. Und als Zusatz stand dort in der Literatur, dass das die erste Generation ist, also die überwinternde Königin, fliegt in dieser Zeit, verpaart sich und macht dann ihr Kuckucksverhalten im Steinhummelnest. Und da ist für mich die Frage, haben die dann, das konnte ich nicht rausfinden, haben die dann jetzt sozusagen eine zweite Generation? Ist das eine neue Königin, die in diesem Jahr erst geboren wurde und haben die zwei Zyklen pro Kalenderjahr? Oder ist es was total Unnormales, weil das Frühling dieses Jahr so kalt war und es sehr viel Regen gab? Das ist eine Frage, die für mich offen bleibt und das ist auch schön, aus so einer Forschungsreise mit offenen Fragen herauszukommen, mit völlig neuen Fragen, die es vorher gar nicht gab, um sich weiterhin seine Neugier und seinen Forscherdrang wach zu halten. Und ein ähnliches Rechercheprojekt hatte ich mit einem Falter hier auf unserem Platz. Ich habe den Falter schon öfter gesehen, ist ein Nachtfalter, der eine außergewöhnlich schöne, ästhetische, geschwungene Flügelform hat, vom Ober- und vom Unterflügel und relativ unscheinbare Grundfarbe, aber dann so einen sehr violetten, purpurnen Querstreifen, der nicht nur im Oberflügel, sondern auch im Unterflügel fortgeführt ist. Und in seiner Ruhestellung hat er sozusagen einen so einen lilanen Querstreifen, der auf so einen zarten, lilanen Rand führt, mit noch zwei Punkten auf den Oberflügeln. Also ein sehr markanter Falter. Und von denen waren auf unserem Platz von heute auf morgen plötzlich Hunderte unterwegs. Überall waren diese Falter. Und ich war einfach total fasziniert, vor allem an unserem Clownbad im Innenhof. Von dem habe ich immer wieder auch mal gesprochen, weil dort die Erdkröten im Frühjahr ihren Laich absetzen. Das Clownbad ist ein flaches Becken aus Beton, das früher dazu diente, die Schafe, bevor sie in den Stall reingetrieben wurden, von der Weide kommend, würden die Schafe durch dieses Clownbad durchgetrieben, um eventuelle Bakterien oder Krankheitserreger von den Hufen abzuspülen, damit sie dann eng, dicht gedrängt im Stall keine Krankheiten übertragen. Daher der Name Clownbad. Und an diesem Clownbad saßen dicht an dicht, also wirklich, da waren maximal Lücken von 1 bis 2 Zentimetern, genau diese Falter und haben Wasser getrunken an den ganzen Rändern. Und das Bad hat so 2,50 Meter Länge vielleicht, 3 Meter Länge und ist 1,20 lang. Also ist nicht klein. Und da waren, ich habe sie nicht gezählt, aber sehr, sehr viele Falter mit der Taschenlampe in so einer milden Nacht. Also hatte fast was Märchenhaftes. So Schmetterlinge sind ja, ich habe mal gehört, jemand hat die beschrieben als fliegende Blumen. Und sowas haben die. Die haben so was Leichtes, Zartes. Und davon so viele von einer Art zu sehen, die auch, sobald man irgendwo Licht angemacht hat, von jeder Lichtquelle sofort angezogen wurden, War sehr faszinierend und bezaubernd. Also es war also entzückend, würde ich sagen, als einen entzückenden Moment zum Abschluss des Tages in der lauen Nacht. Hatte sehr schön den Tag abgerundet. Und ich habe das 2 Nächte jetzt beobachtet. Gestern wurde es bei uns ein bisschen kälter, Temperatur ist gefallen, es gab Regen. Jetzt tauchten die nicht auf. Und dieser Schmetterling gehört zur Familie der Spanner. Spanner heißen die deswegen, weil die Raupe sich spannt. Also dieser typische Raupengang, nicht so eine flache Fortbewegung, sondern wo der ganze Körper wie so eine Ziehharmonika zusammengezogen wird. Und dann wird sich wieder gestreckt und gespannt. Also die Strecken ist es der spannende Moment und dann wieder zusammengezogen, gespannt. Und deswegen heißt diese große Gruppe Spanner. Und dieser spezielle Spanner, ich musste relativ lange recherchieren und gucken in verschiedensten Büchern. Weil jedes Buch hat seine Vor- und jedes Buch hat seine Nachteile. Das heißt, in dem einen Buch ist es sehr, sehr vollständig, sehr wissenschaftlich, aber echte Fotos von echten Faltersammlungen, das heißt teilweise verblasste Farben. Andere Bücher wiederum sind unvollständig. Und ich habe auch zu dieser Art 2 verschiedene lateinische Namen gefunden. Der eine wurde als Synonym beschrieben. Ich habe keine Ahnung, wie das in der Systematik da abläuft, warum es da auch Synonyme gibt und nicht nur einfach einen lateinischen Namen. Und dann bin ich auf 2 Arten letztendlich gestoßen, wo es hieß, die Unterscheidung dieser beiden Arten hat mit Verbreitung zu tun, habe aber keine passenden Verbreitungskarten dazu gefunden. Also das ganze Ding ist noch nicht ganz zu Ende, aber höchstwahrscheinlich ist es der sogenannte Rotrandspanner oder auch Ampferfalter genannt, weil seine Fraßpflanze der Ampfer ist. Und den schönsten Namen, den ich dann gefunden habe, in dem einen Buch standen 3 deutsche Namen zum lateinischen Namen dazu, war Liebling. Und Liebling passt so schön zu dieser Verzückung, die mich ergriffen hat, als ich diese Hunderten von Falter am Clownbad habe trinken sehen. Und dann dazu auch zu dieser wirklich außergewöhnlich schönen Form, weil die Flügel oben so spitz zulaufen und es ist ein sehr ästhetischer, harmonischer Schwung in den Flügeln mit diesem purpurnen Streifen da drin. Also Liebling ist definitiv mein Favorit unter diesen 3 Namen. Und dann habe ich noch ein bisschen weiter geguckt im Internet und eine Studie gefunden von 2003 aus Bayern, wo lang und breit über den Rückgang des Rotrandspanners mit einem Bild dazu auch, also es ist entweder die eine oder die andere Art, also der wahrscheinlich einer der eng Verwandten oder der genau die gleiche Art, die ich jetzt beobachten konnte, wo über den Rückgang beschrieben wurde und heftige Zahlen, also irgendwie was mit über die 60, 69% Rückgang in den letzten 20 Jahren oder so. Und das war 2003. Und da ist mir wieder klar geworden, wow, und hier waren jetzt plötzlich so viele, woran liegt das? Na, wir haben jetzt immer noch nicht gemäht, oben die Wiese, liegt es daran? Es hat auf jeden Fall auch mit Ackerrandstreifen zu tun. Irgendwo brauchst du quasi Brachflächen oder ungepflegte Flächen, sage ich mal, in denen auch Ampfer wachsen kann oder andere Fraßpflanzen. Die sind nicht spezialisiert auf Ampfer, die können auch auf andere Futterpflanzen gehen. Das hat auf jeden Fall einen Grund. Aber das machen wir auch schon hier seit ein paar Jahren, dass wir bestimmte Flächen nicht mähen und stehen lassen. Warum in diesem Jahr so viele von denen? Das ist wiederum eine Frage, die von dieser Geschichte übrig bleibt. Und wenn wir uns so diese Geschichten angucken, das hat natürlich sehr viel mit Wahrnehmung zu tun und mit so einem gewissen Biss auch. Also wenn ich eine Wahrnehmung habe, also etwas beobachte da draußen, etwas wahrnehme, erstmal der erste Schritt ist, sich zu schulen, genau hinzuschauen, seine eigenen Lernstrukturen natürlich zu kennen und seine eigene Geschwindigkeit. Wie schnell will mein Gehirn Antworten haben? Wie genau kann ich hingucken? Wie viel Zeit lasse ich mir? Zeichne ich das Tier vielleicht ab? Messe ich genau? Gehe ich nochmal hin zu diesem Platz? Nehme ich mir jetzt diese Zeit? Das sind alles solche Fragen, die mit der Wahrnehmung zu tun haben, die sich ja ständig verändert und wächst oder sich ausdehnen kann und sich auch wieder zurückbilden kann natürlich, wenn ich bestimmte Sinne einfach nicht benutze. Und das Zweite ist dann, die Recherche, also das Nachschauen, entweder Spezialisten fragen, die in meinem Umkreis sind, oder Bücher bewegen, natürlich auch das Internet benutzen, um dann neue Fragen entstehen zu lassen, nochmal genau hinzuschauen. Und umso besser man die Beobachtung oder die Wahrnehmung dokumentiert, Und umso mehr man auch die eigenen Fragen festhält in dem Augenblick, umso schneller kann dieser Prozess natürlich gehen. Und immer daran denkend im Hintergrund, es geht nicht darum, alles bestimmen zu wollen und kennen zu wollen mit dem Hintergrund, ich kenne alles, ich kenne mich aus, sondern eher mit dem Hintergrund, wie viel Vielfalt ist um mich herum und wie bin ich in der Lage, den Rückgang oder den Zuwachs, besser gesagt die Veränderung in meiner näheren Landschaft genau zu beobachten und genau wahrzunehmen, um dann entscheiden zu können, wann greife ich denn ein oder welche Taten oder welche landschaftsgestalterischen Maßnahmen muss ich ergreifen, um bestimmte Arten zum Beispiel zu schützen oder ihnen Lebensraum zu bieten, vielleicht von Arten, die noch gar nicht da sind. Und dieses Spiel mit der Wahrnehmung, auch wenn ich bei bestimmten Situationen den Biss habe, auch wenn ich mir die Zeit nehme und mich wirklich in so ein Studium vertiefe, wo es ja teilweise dann, wenn Leute sich damit noch nie beschäftigt haben, total nerdig wird, sagen wir immer Nerd, wenn jemand da mit irgendeinem Spezialgebieten auftaucht, ist immer noch ein Hintertürchen, zumindest in der Funktionsweise meines Gehirns offen, wo mir Informationen durchrutschen und ich Sachen nicht sehe und ich auf Sachen nicht selber komme, sondern darauf angewiesen bin, dass andere diese Arbeit für mich machen, von der ich dann profitieren kann oder ich in regen Austausch komme mit anderen, die sich mit dem ähnlichen Thema beschäftigt haben. Also diese Arbeit, diese Forscherarbeit zu zweit, zu dritt oder sogar in einer Gruppe zu veranstalten, ist definitiv ein Vorteil und sehr zu empfehlen, sich einfach Verbündete zu suchen und immer wieder diesem Antriebsmotor, der Neugier heißt, zu folgen, für die der Treibstoff die Fragen sind. Seine Fragen zu ehren, zu hegen, zu pflegen, eine Fragekultur sich im Alltag anzulegen, die entspannt ist, weil ich nicht auf Lösungen und auf Antworten sofort fixiert bin und mir da Zeit gebe, weil ich muss genau hinschauen, das braucht Zeit, ich muss genau recherchieren, das braucht Zeit, ich muss nochmal meine Recherche, meine These, mein Ergebnis mit anderen dann hinterfragen und genauer beleuchten. All diese Sachen brauchen Zeit, aber währenddessen das Dranbleiben findet statt durch die Aufrechterhaltung des Forschergeistes und wie gesagt der Treibstoff oder das Dranbleiben, das in dieser Energie, in diesem Forscherenergie drinbleiben, entsteht durch meine Fragen. Und ein guter Fragenbeantworter sind Bücher, eindeutig. Es gibt auch tolle, wirklich tolle Apps für die Handys. Ich hatte auf meinem alten Telefon eine geniale Heuschrecken-App, eine geniale Tagfalter-App, sogar eine Gräserbestimmungs-App, war super. Und habe die am Anfang auch dann regelmäßig benutzt, immer wieder mal reingeguckt, aber als wirkliches Nachschlage oder Studierwerk hat es seine Grenzen, weil es für mich einfach zu kleinteilig ist auf diesem Mini-Bildschirm, weil ich zu anderen Anlässen genug am Telefon hänge und dann einfach auch Telefonpause haben möchte. Und daher benutze ich gerade in den letzten, anderthalb oder zwei Jahren wieder sehr, sehr viel meine Bücher. Und interessanterweise irgendwie hat sich das mit unserem Podcast hier rumgesprochen und ist bei Verlegen gelandet und jetzt hat mich neulich der Quelle und Meyer Verlag, der ja einer meiner Lieblingsverlege ist, der Kleinschmidt, Singvögel Europas, die Heimat der Singvögel unseres Landes, oder wie heißt das Buch nochmal? Aber ihr wisst, ich habe immer wieder zitiert aus diesem Buch, kommt ja vom Quelle und Meyer Verlag, also ein sehr alter Verlag, die sehr gute Bestimmungsliteratur zu allen möglichen Bereichen herausgeben. Und die haben jetzt wohl ein neues Buch draußen, das heißt Die Vögel Mitteleuropas, ein Fotobestimmungsbuch. Und auch da sagen wir immer, Fotos sind nicht so gut wie Zeichnungen. Ich habe es jetzt gerade erst bekommen, kurzen Blick reingeworfen und bin erstmal sehr beeindruckt und habe so ein Leseexemplar bekommen und werde beim nächsten Podcast da mal genauer reinschauen und meine Meinung dazu abgeben zu diesem Buch. Mein erster Eindruck ist erstmal Daumen hoch. Aber ein Buch am Ende dieses Podcasts möchte ich empfehlen. Ganz dringend nicht nur empfehlen, sondern euch einfach ans Herz legen, weil dieses große Thema, das wissen die meisten von euch, mir ein sehr großes Anliegen ist, nämlich dass die Beschäftigung mit den Spuren und Zeichen unserer Tiere, die uns umgeben. Und da gehören Vögel dazu, wie Insekten, Reptilien und natürlich auch unsere Säugetiere, die sich ja gerade in dicht besiedelten Gebieten viel heimischer verhalten als die Vögel, nicht so leicht sichtbar sind und durch die Spuren und Zeichen immer wieder für Überraschungen sorgen, wie nah die doch um uns herum sind und im gleichen Gebiet leben wie wir, ohne dass wir es scheinbar mitbekommen. Und dann natürlich die Frage aufwerfen, wie viel kriegen die von uns mit? Was fühlen die über uns? Was nehmen die bei uns wahr? Weil das tun sie auf jeden Fall wahrnehmen und Gefühle haben, auch ob sie jetzt sich ihre Meinung bilden über uns, das bezweifle ich. Was natürlich auch was sehr Positives sein kann, sich einfach mal keine Meinung zu bilden, nicht zu urteilen. Und auf der anderen Seite auch bestimmte Entscheidungen natürlich ganz maßgeblich beeinflussen können, wenn ich mir eine Meinung bilden kann um etwas. Ja, und das ist unser logischer Verstand, den wir haben, den die Tiere so, zumindest so wie wir ihn angelegt bekommen haben oder der sich evolutionär bei uns entwickelt hat, nicht haben. Und nur durch diesen sehr genau hinschauenden Verstand, durch die Fähigkeit, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, ist ein Werk entstanden, von dem wir jetzt schon seit 1,5 Jahren hören und mit dem Autor wir viel zu tun haben, in den letzten 3 Jahren durch unsere Cybertracker-Evaluation, also wo wir im Spurenlesen geprüft werden, hier bei uns auf dem Platz. Und ich habe mit diesem jungen Mann, obwohl er ist genauso ein bisschen jünger als ich, so jung ist er jetzt auch nicht mehr, aber mit dem Mann habe ich zusammen damals Zivildienst gemacht und er hat Fälle gehabt, ich bin durch den Wald gerannt, wir hatten damals nicht so viel miteinander zu tun, also unterschiedliche Wege gegangen und haben jetzt so, kreuzen sich unsere Wege wieder und die gleiche Liebe in uns für das Spurenlesen hat eine starke Verbindung entstehen lassen und eine große Wertschätzung für das, was wir jeweils tun. Und der hat jetzt ein Buch rausgebracht, was für mich eindeutig den internationalen Standard von Spurenbüchern extrem hebt und die Latte jetzt nochmal um einiges höher setzt. Wenn wir das vergleichen mit den Büchern, die vor 20, 30 Jahren rauskamen zum Thema Tierspuren und über Jagdliteratur, wo Trittziegel drin abgezeichnet sind, wollen wir jetzt gar nicht reden. Da ist in diesem Buch Tierspuren Europas, heißt es, von Joscha Grolms, vom Ulmer Verlag, Tierspuren Europas von Joscha Grolms vom Ulmer Verlag, ist so ein Wissensschatz drin, der auf der einen Seite so detailliert noch in keiner Literatur zu finden ist und auf der anderen Seite auch zeigt, wie groß dieses Feld einfach ist, des Spurenlesens. Und es ist sehr schön aufgebaut und hat Fotos von den Tieren auch drin und Profile zur Verhaltensweise, weil das ist ein großes Thema beim Spurenlesen, auch zum Interpretieren der Spuren, muss ich was über den Jahreszyklus der Tierart wissen, hat Vogelspuren auch drin. Und in diesem Buch bin ich dann gestolpert über bei den Vogelspuren über die Amsel und sehe bei der Amsel, dass er beschreibt, als ein typisches Merkmal der Amsel ist, dass die äußeren Zehen, sprich die hinterste, die Zehe, die nach hinten zeigt, die nennen wir Zehe 1, dann kommt Zehe 2, 3 ist oft die längste, die mittlere nach vorne zeigende und 4 die äußere rechts, also im Außen. Und das heißt, wir reden über Zehe 2 und 4, die hat eine nach außen abgeknickte Kralle. Und jetzt müsst ihr wissen, wir haben uns vor 2 Jahren mit meinem Praktikanten Lukas, haben wir uns mit den Trittziegeln der Singvögel sehr intensiv beschäftigt. Wir haben Füße gehabt, haben die gestempelt, haben Pfützen gewässert, weil es war ein sehr trockener Sommer, um Vogelspuren erstmal einzufangen, studieren zu können, haben Kameras aufgehangen, um zu sehen, wer ist wirklich an der Pfütze, um zu trinken. Also wir haben Zeit investiert. Mit einem unserer kleinen Ziele, was heißt Kleinziele, ein großes Ziel, aber eins unserer Zwischenziele war, die Trittziegel von Amsel und Singdrossel voneinander auseinanderzuhalten und die ja ähnlich groß sind. Singdrossel ist ein bisschen kleiner, aber Trittziegel zu unterscheiden bei einer gleichen Fußmorphologie und gleichen Gruppe letztendlich ist sehr, sehr schwierig. Und uns ist aber etwas aufgefallen, und zwar, dass die Kralle bei der Singdrossel der mittleren Zehe jetzt wiederum, die dritte, oft nach innen zeigt, wie als ob die so einen Winkel hat. Am Anfang dachten wir, es wäre Zufall bei diesem einen Individuum. Und dann ist uns aufgefallen, dass es vermehrt und häufig auftauchte. Und wir sind uns relativ sicher, ohne das jetzt als Ausschlusskriterium benennen zu wollen, dass das ein Merkmal sein kann, woran man die beiden unterscheiden kann. Und warum haben wir dann im gleichen Atemzug nicht auch mitbekommen, dass bei der Amsel CO2 und 4 nach außen gekehrt ist? Fragezeichen. Ja, wir haben uns diese Frage nicht gestellt und ist das nicht aufgefallen. Aber seitdem ich dieses Merkmal im Buch gelesen habe, fällt mir das plötzlich überall auf. In den ganzen Schlammpfützen sehe ich Trittsiegel, wo ich vorher noch dachte, oh, es ist Star, es ist Singdrossel, es ist Amsel. Und sehe diese nach außen geknickten Krallen und sehe, ja, das ist Amsel. Eindeutig genauso, wie es dort im Buch steht. Und ich weiß, dass die Sachen, die er geschrieben hat im Buch, sehr gut recherchiert sind und sehr gut überprüft und belegt. Allein die Maße, denen liegen unglaublich viele Messungen zugrunde. Und verlass mich da auf diese Aussage. Was mir das wiederum zeigt, ist immer wieder, auch wenn ich in einem Thema tief drin stecke, demütig zu bleiben und gelassen auch mit den Lücken meiner Wahrnehmung, weil die immer wieder auftauchen werden und mir immer wieder Fehler passieren werden. Und inzwischen kann ich sehr schön darüber schmunzeln und mich auch gleichzeitig darüber freuen, weil ich habe ja was gelernt und bin inzwischen ziemlich sicher in der Lage, bei gutem Substrat und bei einem klaren Abdruck Singdrossel und Amsel voneinander unterscheiden zu können, zumindest mit einer deutlichen Tendenz. Also, wer sich mit Spuren und Zeichen jeglicher Art auseinandersetzen möchte oder mehr darüber lernen möchte oder es mal irgendwann vorhat, sollte sich definitiv dieses Buch, was einen stolzen Preis hat, zulegen. Und wir sagen ja gerne bei Literatur, bei den Apps ist es heutzutage schwierig, weil alle ihr Mobilgerät immer bei haben. Aber bei den Büchern sagen wir, lasst die Bücher zu Hause. Die Recherche findet zu Hause statt, nicht draußen im Feld. Da gilt es wahrzunehmen, zu beobachten und zu dokumentieren. Und bei dem Buch brauche ich diese Ansage nicht, denn es hat über 800 Seiten, ist richtig schwer und dick und eine logische Schlussfolgerung, dass dieses Buch wahrscheinlich von niemandem mit rausgeschleppt wird. Also wärmstens ans Herz zu legen, sehr zu empfehlen und ich freue mich jetzt über dieses, ja, es hat fast Bibelcharakter für die Spurenleser, ja, alle, die den Tierspuren verfallen sind, werden sich viel über dieses Buch oder das als Nachschlagewerk benutzen, viel über dieses Buch austauschen, über die Sachen, die da drin stehen. Herzlichen Dank an Joscha für die Hingabe zu diesem Projekt. Denn ich weiß, wie viel Zeit und Energie er da investiert hat. Allein die Zeichnung der Trittsiegel beschreibt er mit über 200 Tagen Arbeitszeit, die er da reingesteckt hat, er und seine Frau Laura. Und freue mich sehr, dass sie sich dem so gewidmet haben. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit und genießt den Übergang von der Brutzeit zur Zugzeit. Die Vögel sind jetzt in der Mauser, werden langsam wieder aktiv. Bald beginnt die Herbstbalz und das herbstliche Wetter draußen. Und vergesst nie, genau hinzuschauen, eure Wahrnehmung stetig zu überprüfen und euch auszutauschen über die Sachen, die ihr draußen gefunden habt und gesehen habt und immer ein kleines Hintertürchen offen lassen, auch wenn ihr meint, eine hundertprozentige Antwort gefunden zu haben. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, bis bald, euer Phologe, Insektologe und Spurologe Paul. Alle vergangenen Folgen, verschiedenste Seminare für Jung und Alt zum Thema Natur findet ihr auf unserer Homepage www.wildnisschule-hoherflaeming.de oder mit dem Handy immer up to date über die neuesten Folgen auf unserem Telegram-Kanal unter t.me/vogelpodcast. Augen und Ohren auf und immer eine zarte Melodie in den Ohren wünscht euch euer Phologe Paul.